Deutschlandfunk Interview.
Deutschland steckt immer noch in der vierten Corona-Welle. Krankenhäuser sind am Rande der Überlastung. Es gibt vor allem viele offene Fragen rund um die Omikron-Variante. Und mitgehört hat Jonas Schmidt-Chanasit. Er ist Virologe an der Universität Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt-Chanasit.
Einen schönen guten Morgen.
Lassen Sie uns zunächst mal auf die Zahlen gucken, die wir da heute Morgen lesen. Die Inzidenzen in Deutschland, die fallen weiter, wie schon in den vergangenen Tagen, in der letzten Woche auch. 389 Fälle werden heute gemeldet. Vor einer Woche, da waren es noch gut 60 mehr, 442. Fallende Inzidenzwerte, kann man sagen, ist das schon eine Trendwende?
Das ist doch erstmal eine positive Nachricht. Wir dürfen aber eben nicht außer Acht lassen, dass wir eine stark unterschiedliche Entwicklung in den verschiedenen Regionen haben. Zum Beispiel in Bayern und Sachsen ist diese Trendwende deutlicher als in anderen Regionen, wo wir zum Beispiel ein Plateau erreichen. Das ist auch in Hamburg so, natürlich auf einem ganz anderen Niveau, also viel niedriger als in Sachsen oder auch in Thüringen. In Thüringen deutet sich das an. Also man muss da nach wie vor eben noch etwas abwarten, wie nachhaltig diese ganze Entwicklung ist, ob es wirklich zu einer signifikanten Trendumkehr kommt. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass die Belastung auf einen Teil der Intensivstation nach wie vor eben sehr, 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 sehr hoch ist. Und das hat aber natürlich auch unterschiedliche Ursachen. Eine ganz entscheidende ist eben der Pflegenotstand. Ja, das ist strukturell ein so großes Problem. Und das betrifft ja eben nicht nur die Intensivstation, sondern zum Beispiel auch die Diagnostik, wo die PCRs gemacht werden. Auch dort fehlt es an Fachkräften.
Gut. Und welche Rolle spielt dann in dieser Situation, wo wir so ein unterschiedliches Bild haben? Sie haben von der Überlastung gesprochen, gleichzeitig von den Inzidenzen, die an einigen Orten zurückgehen. Worauf das jetzt zurückzuführen ist, muss man noch sehen. Welche Rolle spielt in dieser Situation die Omikron-Variante? Könnte die in den kommenden Tagen das Bild noch einmal deutlich verändern?
Das ist ganz wichtig, dass wir uns an den wissenschaftlichen Fakten orientieren, dass wir nicht spekulieren, weil das führt nur zu Verunsicherung, ob es eintritt oder ob es nicht eintritt. Insofern will ich es ganz kurz zusammenfassen, was wir zu Omikron wissen. Es gibt erste Daten aus dem Labor, die zeigen, dass eben die Antikörper, die man nach einer Impfung bildet oder nach einer Infektion, diese Omikron-Variante nicht mehr so gut neutralisieren. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht impfen lassen soll. Das heißt eher, gerade die Boosterimpfung ist besonders wichtig, um diesen Antikörperspiegel besonders hoch zu halten. Und da muss man auch mal sagen, Antikörper sind die eine Sache. Es gibt auch noch andere Barrieren des Immunsystems, die eine Infektion und vor allen Dingen eine Erkrankung abschwächen. Und das funktioniert. Das heißt, für die Bevölkerung, Impfung ist nach wie vor sinnvoll und der Booster, die Auffrischung ist noch wichtiger geworden. Der zweite Punkt, die Teste funktionieren, ein Teil der Schnellteste als auch die PCR-Teste. Ich hatte es schon angedeutet. Das heißt, man kann nach wie vor mit den Schnelltesten zu Hause oder eben auch bei den Bürgertesten Infektionsketten unter. Da gibt es denn Schnellteste, die sind besser. Da gibt es eine Liste, die kann man sich mal anschauen im Internet. Und dann muss man natürlich diese Teste, wenn man sie zu Hause macht, auch richtig durchführen. Und der dritte Punkt, der wichtig für den Bürger ist bezüglich Omikron, auch Abstand, Masken und Hygiene helfen, Omikron-Infektionen zu verhindern. Und das ist, glaube ich, das, was der aktuelle Wissensstand ist und das, was vor allen Dingen entscheidend ist für die Bürgerinnen und Bürger draußen.
Ich glaube, viele kennen ja inzwischen diese Situation, dass man diesen Schnelltest selber zu Hause macht. Vielleicht können Sie uns einmal kurz erklären, was kann man denn da genau noch falsch machen?
Ja, zum einen bei der Probenentnahme, dass man es also nicht dort entnimmt und nicht so entnimmt, wie es vorgeschrieben ist. Dann, dass man die Zeiträume nicht einhält, die eben vorgeschrieben sind. Man muss ja mal einen gewissen Zeitraum warten, wie dieser Abstrichtupfer zum Beispiel in der Flüssigkeit ist, wie lange diese Flüssigkeit dann auf dem Test bleiben muss. Auch die Lagerung des Tests, also man sollte ihn zum Beispiel nicht draußen vielleicht bei 4 oder 0 Grad liegen lassen oder in Feuchtigkeit oder eben auch zu heiß. Also das sind alles Sachen, die man betrachten muss. Das sind aber ganz genaue Angaben auch auf dem Testpaket. Insofern ist es ganz wichtig, dass ich in Ruhe durchzulesen und genauso durchzuführen, wie die Testhersteller das gesagt haben.
Jetzt hören wir in Sachen Corona-Schnelltests vom Gesundheitsminister Karl Lauterbach einen neuen Vorstoß. Er will die Testpflicht für 3-mal Geimpfte abschaffen. Das würde dann heißen, alle Menschen, die den Impfbooster hinter sich haben, die können sich bei 2G Plus den Test sparen. Was halten Sie von dieser Idee?
Ich verstehe das so, das ist natürlich eine politisch-normative Frage, aber ich verstehe das so, dass hier ressourcenschonend sozusagen effizient vorgegangen werden muss. Und dann ist ja klar, wenn ich frisch geboostert bin, ist die Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken, so und so, aber auch wahrscheinlich infektiös zu sein, Infektionen zu übertragen, erstmal geringer, als wenn ich ungeimpft bin oder als wenn meine zweite Impfung zum Beispiel mit Johnson ein Jahr oder mit Astra, meine ich in dem Fall, eben ein Jahr zurückliegt oder eben 9 Monate. Das macht schon einen Unterschied. Insofern ist hier ein risikoadaptiertes Vorgehen, wer sich wann testen lassen muss, schon nachvollziehbar. Ob man das in der Praxis so gut denn umgesetzt bekommt, das muss man abwarten, wie gesagt, politisch normativ. Aber rein virologisch ist das schon nachvollziehbar. Ne? Weil, wie gesagt, die Ressourcen sind begrenzt und wir müssen sie genau an den Punkten einsetzen, wo wir wirklich große Probleme haben.
Aber könnte es nicht sein, dass einem dann, dass dem medizinischen System dann jede Menge Fälle sozusagen durch die Lappen gehen, dass die unbemerkt bleiben?
Jede Menge, das würde ich jetzt erstmal verneinen wollen. Wie gesagt, es kommt darauf an, womit ich geimpft bin, wann ich geimpft bin und ob ich geboostert bin. Das sind entscheidende Punkte. Und dann kommt es mal darauf an, wo ich mich aufhalte. Das heißt, natürlich würde ich wahrscheinlich in Alten- und Pflegeheimen, wo ich so und so eher nicht auf Schnellteste bauen würde, sondern eben auch auf Pool-PCR-Teste, dort würde ich mir das ganz genau überlegen, ob ich dort auch diese Regel umsetze und nicht dort für maximale Sicherheit sorge. In anderen Bereichen ist es eine andere Frage, ob ich zum Beispiel ins Restaurant gehe. Also Sie sehen, es kommt hier auch nochmal darauf an, in welche gefährdeten Bereiche ich mich begebe, wie viele Personen ich denn auch in bestimmten Situationen gefährden kann. Darum geht es. Also es geht nochmal um Effizienz. Das ist der entscheidende Begriff in einer Pandemie. Ich muss die begrenzten Ressourcen, die wir in Deutschland haben, dort an den Punkten einsetzen. Und Sie sehen, sowohl bei den Impfungen, die Kapazitäten sind begrenzt, und auch bei den Testen sind begrenzt. Also muss man sich Gedanken darüber machen, wo man sie am besten einsetzt.
Herr Spitschaner, sieht morgen am Dienstag, da trifft sich in Berlin zum ersten Mal der neue Corona-Expertenrat mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Was wäre Ihr Hinweis, wenn Sie einen geben könnten, von der Seitenlinie aus? Was sollten Ihre Kollegen bzw. die Experten, die dort in diesem Gremium sitzen, die genaue Zusammensetzung ist ja noch nicht bekannt, was sollten diese Experten der Bundesregierung sagen?
Also erstmal freue ich mich, dass es diesen Expertenrat gibt. Das ist ein Schritt nach vorne bezüglich der Transparenz, wie eine Beratung der Politik stattfindet und wer eben was berät und auf welcher Datengrundlage dann eben auch Entscheidungen stattfinden. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Die Forderung nach einem Expertenpandemierat hat es ja auch immer gegeben. Und insofern begrüße ich das. Wie jetzt das im Detail denn aussehen wird in der Zukunft, das müssen wir abwarten. Sie haben es gesagt, es gibt eben noch bestimmte Unbekannte. Insofern ist hier eine Bewertung, bevor sozusagen dieses Gremium die Arbeit aufgenommen hat, auch nicht angebracht. Also ich freue mich, dass es erstmal diesen Rat gibt. Es ist ein großer Schritt nach vorne bezüglich Transparenz. Und das heißt dann eben nicht auch Vertrauen in die Wissenschaft. Und das dürfen wir natürlich auf keinen Fall verspielen. Das ist ganz entscheidend.
Stichwort Vertrauen. Da sind wir bei Impfungen für Kinder. Die beginnen, Kinder unter 12 Jahren, die beginnen heute in vielen Bundesländern. Heute an diesem Montag der Impfstart für die unter 12-Jährigen. Was sagen Sie Eltern, die sagen, Impfung für Erwachsene, das war in Ordnung, aber bei Kindern, vor allem bei jungen Kindern, 5 Jahre alt, da wären wir vorsichtig, beziehungsweise da sind wir vorsichtig, da wollen wir noch abwarten. Was würden Sie solchen Eltern sagen?
Also ich sage dir nichts, sondern die STIKO gibt die Empfehlung in Deutschland und die hat gesagt, und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut für die Kinder, die eben Vorerkrankungen haben. Das ist wirklich ganz wichtig, dass sie sich jetzt endlich auch impfen lassen können, auch mit der Empfehlung der STIKO. Und auch die anderen Kinder können sich impfen lassen. Insofern besteht die Möglichkeit. Aber die STIKO hat eben gesagt, sie gibt keine allgemeine Empfehlung. Insofern ist es genau eben Entscheidung der Kinder und der Eltern natürlich, diese Impfung durchzuführen. Und das ist unsere aktuelle Empfehlung. Also nochmal, auch hier geht es ja um Priorisierung. Und es ist, glaube ich, jedem klar, dass die Kinder mit schweren Vorerkrankungen oder die mit Menschen zusammenleben, die sich nicht impfen lassen können und eine große Gefährdung haben, dass die jetzt prioritär geimpft werden. Und das ist auch schon mal eine große Aufgabe. Und ich hoffe, dass das jetzt schnell auch umgesetzt werden kann.
Ganz kurz noch, wäre denn eine allgemeine Empfehlung besser gewesen, eine allgemeine Empfehlung der STIKO?
Nochmal, die STIKO hat alle Daten analysiert, ist zu dieser Empfehlung gekommen. Dort sind Experten vertreten, die das viel besser beurteilen können als ich. Insofern ist das die Empfehlung der STIKO für den Moment. Das kann sich eben in den nächsten Monaten in der Hinsicht ändern, wie Sie es eben angedeutet haben, nicht, dass es dann auch eine allgemeine Empfehlung geben kann. Aber nochmal ganz wichtig, die STIKO hat gesagt, dass die Impfung darf bei den Kindern und Jugendlichen natürlich nicht sozusagen die Grundlage für soziale Teilhabe sein, für Schulbesuche und für andere Sachen. Darauf muss man wirklich sehr, sehr achten.
Live hier bei uns in den Informationen am Morgen war das der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit.
Sehr gern.